Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Schön hier zu sein in Leipzig. Ich bin Patricia Pavelitz vom Punkt um Bücher Verlag aus Hamburg. Wir feiern gerade oder haben gerade unseren zweiten Geburtstag gefeiert. Und mit uns auf dem Podium oder mitgebracht haben wir heute unseren Autor Frank Brendel, ebenfalls Hamburger, der den Roman, sein Debütroman Kriechtiere geschrieben hat, aus dem er jetzt gleich etwas vorlesen wird. Und Frank Brendel hat Amerikanistik und Theaterwissenschaften studiert und arbeitet in Hamburg als Werbefilmregisseur. Kriechtiere ist, wie gesagt, sein erster Roman, sein Debüt und handelt von vier Personen, die zufällig auf einen nächtlichen Roadtrip miteinander geraten, ausgelöst durch einen isländischen Vulkan mit einem unaussprechlichen Namen. Also ich kann ihn nicht aussprechen. Kannst du das, Frank?
Ja, Eyjafjallajökull.
Ja. Ja, also der, weswegen alle Flüge annulliert wurden und diese vier eben zusammenkommen. Und dieser Trip endet in einem geheimnisvollen Maisfeld, aus dem die vier erstmal nicht wieder rauskommen. Ich möchte noch ganz kurz vorlesen, was Anselm Neft in seinem Literaturblog, der auch für die Taz schreibt, darüber geschrieben hat. Das Buch richtet sich lässig zwischen U und E und Genres wie Thriller, Roadmovie und Drama ein. Frank Brendel meistert souverän sowohl die zahlreichen nahtlosen Perspektivwechsel als auch die Rückblenden, in denen die vier Charaktere immer greifbarer werden. Dabei wahrt der Autor eine warmherzige Distanz zu seinen Figuren. Aber hören Sie selbst.
Okay. Dieser isländische Vulkan mit dem unaussprechlichen Namen war schuld daran, dass vier einander eben noch wildfremde Menschen nun zusammen im selben Auto saßen. Genau genommen war es die aus seinem Krater aufsteigende Asche, die mit Hilfe stetigen Nordwestwinds den gesamten europäischen Flugverkehr binnen Stunden zum Erliegen gebracht hatte. Aber anders als beim letzten großen Ausbruch verlief an diesem Spätsommertag alles sehr viel schneller und drastischer. Hatten sich damals noch viele Fluggesellschaften über die aus ihrer Sicht übertriebene und vor allem äußerst kostspielige Vorsicht der Luftfahrtbehörden beschwert, so bestand diesmal nicht der geringste Zweifel am Ernst der Lage. Seit den Mittagsstunden überzog ein gräulicher Schleier den wolkenlosen Himmel. Damit einher ging eine deutlich bemerkbare Veränderung der sichtbaren Welt. Schwarz-weiß mit ein paar grün, blauen und dunkelroten Schattierungen. Die gewohnten harten Tageslichtkontraste wirkten wie mit zu viel Tuschwasser aufgeweicht. Ein farbschwacher, zu dunkler und kontrastarmer Abzug der Realität. Man konnte in die Sonne blicken, ohne dabei die Augen zusammenkneifen zu müssen. Ein heller Kreis mit definiertem Rand. Fast wie ein Vollmond, so wie er sich im Winter an einem klaren Nachmittagshimmel zeigt. Die unfreiwillige kleine Reisegruppe hatte sich erst abends am Frankfurter Flughafen gebildet. Der Lumpensammler, wie der letzte Flug des Abends von der Besatzung genannt wird, war wie alle anderen Flüge kurzfristig annulliert worden. Eigentlich hatte Lars Kleinschmidt geplant, das Wochenende mit seiner neuen Affäre in einem romantisch gelegenen kleinen Hotel zu verbringen. Und so war der stornierte Flug für ihn gleich doppelt ärgerlich. Den Nachtzug hätte er zwar noch erreichen können, aber das war keine Option, denn der verkehrte Freitagnacht auf einer Nebenstrecke und benötigte dadurch nahe doppelt so lange wie die reguläre Verbindung, geschlagene 9 Stunden. Er hatte eine bessere Idee.
Entschuldigung.
Ihm gegenüber, auf den grauen Plastiksesseln am Gate 42, saß ein Mann gefühlt gleichen Alters. Den Laptop aufgeklappt auf den Knien, versuchte der Mann offensichtlich das Beste aus der Situation zu machen. Er arbeitete aufgelaufene E-Mails ab. Ein Typ wie Kleinschmidt selbst. Gleicher Haarschnitt, ähnliche Brille, schlachsige Statur, ebenfalls dunkelblauer Anzug ohne Krawatte. Nur wirkte er eine Spur sportlicher. Seine Augen waren wacher und sein Haar noch nicht so schütter. Insgesamt so etwas wie die gesündere, frischere Ausgabe von Lars Kleinschmidt. Inmitten der angespannten Situation rund um den Abflugschalter strahlte dieser Mann eine fast kauzig wirkende Gelassenheit aus. Vor allem aber sah er wie jemand aus, mit dem eine gepflegte, kurzweilige Unterhaltung möglich zu sein schien. Und wer weiß, 1-2 neue Kontakte würden dabei vielleicht auch noch rausspringen. Gerade wollte Kleinschmidt ihn ansprechen, da bemerkte er, dass sein Gegenüber sogar dasselbe Uhrenmodell am Handgelenk trug. Er zögerte kurz. Die Uhr war möglicherweise die eine Gemeinsamkeit zu viel. Irgendetwas erschien ihm unangenehm daran, jemanden anzusprechen, der ihm äußerlich so auffallend glich. Warum? Er wusste es selber nicht so genau. Angst davor, mit seinem Vorschlag abgewiesen zu werden, war es auf keinen Fall. So etwas kannte Kleinschmidt inzwischen überhaupt nicht mehr. Im Gegenteil, das weckte nur seinen Sportsgeist. Zudem erschien die Aussicht darauf, eine weitere Nacht in einem Vertreterhotel zu übernachten, dort um 5 Uhr früh aufzustehen, um rechtzeitig am Bahnhof zu sein, dann den halben Tag in einem überfüllten Zug zu sitzen, nur um 24 Stunden später wieder die Rückreise anzutreten, nicht besonders verlockend. Kleinschmidt stand also auf und sprach den Mann an. »Tja, das wird wohl heute nichts mehr werden. Wollen Sie auch nach Berlin?« Sein Gegenüber sah ihn leicht irritiert an. »Entschuldigung, Lars Kleinschmidt mein Name. Ich grüße Sie.« Kleinschmidt streckte die Hand aus. Der andere ergriff sie wie ferngesteuert, erwiderte zunächst jedoch kein Wort. Was hatte der Kerl nur vor? So gekünstelt und bieder, wie er sich ausdrückte und dabei die Zähne bleckte, dazu diese durchschaubar servile Art, alles deutete darauf hin, dass dieser Mann etwas verkaufen wollte, was man weder benötigte noch begehrte. Also, ich komme gleich mal auf den Punkt. Was halten Sie davon, wenn wir zwei uns zusammentun und uns einen Leihwagen nehmen? Dann kommt jeder von uns doch noch heute Abend von hier weg. Zu zweit bleiben wir auch leichter wach. Und außerdem halbieren wir dadurch die Kosten. Na, was meinen Sie? Ich kann auch gerne fahren. Passenger 145, Mrs. Jasmin Halabi, beobachtete aufmerksam die sich bildende Fahrgemeinschaft der beiden dunklen Anzüge. Ohne den Blick von ihnen abzuwenden, griff sie in ihre Handtasche und fingerte eine kleine, rot-weiße Klappdose heraus. Altoids, Curiously Strong Peppermints. Sie öffnete die Dose und nahm ein Dragee heraus. Zwillinge bei der Geburt getrennt, war ihr erster Gedanke. Sie sah kurz auf ihre Armbanduhr, nahm erst das Dragee in den Mund und dann noch einen Schluck aus der kleinen, längst warm gewordenen Wasserflasche. Menschen zu taxieren, sekundenschnell zu beurteilen und einzuordnen, machte ihr nicht nur Spaß, es gehörte zu ihrem Job. Jasmin war gerade dabei, sich in ihrem Social Network über die Unfähigkeit und den mangelnden Service der Fluggesellschaft auszulassen. Doch dann fielen ihr die Zwillinge auf. Unauffällig versuchte sie, dem Gespräch der beiden Männer zu folgen, die sich ganz offensichtlich auf Anhieb gut zu verstehen schienen. Jasmin schnappte die wichtigsten Brocken auf und witterte sofort die Chance auf eine unverhoffte Heimreise mit Chauffeur. Da sie jedoch ungern allein mit zwei fremden Männern durch die Nacht reisen wollte, blickte sie sich nach einer zusätzlichen weiblichen Begleitung um. Schnell fiel ihr Blick dabei auf eine verschlossen wirkende junge Frau. Die Arme vor der Brust verschränkt, ging diese leicht gebückt ein paar Schritte hin und her, mit einem Gesichtsausdruck, als hätte sie Unterleibsschmerzen. Rein äußerlich stellte sie das exakte Gegenteil von Jasmin dar. Eine junge Frau von beeindruckender Größe und mit der Statur einer Wettkampfschwimmerin. Die strohblonden Haare hatte sie zu einem kurzen Zopf zusammengebunden, der wie ein Rasierpinsel von ihrem Hinterkopf abstand. Sie trug einen schwarzen Anzug, der ihre auffallend blasse Haut überbetonte und dabei weder besonders gut saß, noch den Eindruck vermittelte, dass sie sich darin wohlfühlte. Business-Look von der Stange, anscheinend lustlos, wenn nicht gar widerwillig gekauft. Die orange Tasche im Fahrradkurierstil erschien wie ein letzter stiller Protest gegen die Berufswelt, in der sie sich vermutlich behaupten musste. Jasmin schien im Vergleich 20 Zentimeter kleiner und 10 Jahre älter. Auch sie war für einen Geschäftstermin gekleidet, nur dass in ihr dabei alles perfekt wirkte. Rock und Bluse hochwertig. Und teuer. Schuhe und Uhrarmband Ton in Ton mit der Handtasche. Dazu eine markante schwarze Brille, mit der sie sich ihre üppigen, dunkelbraunen Locken aus dem Gesicht hielt. So angezogen fühlte sich Jasmin niemals verkleidet. Im Gegenteil. So angezogen fühlte sie sich überhaupt erst wie Jasmin. Als Inga Zager bemerkte, dass diese elegante kleine Frau mit vorauseilendem Lächeln zielstrebig auf sie zukam, wurde sie rot. Wie immer. Vor ein paar Jahren hatte ein Freund sie einmal ins Theater eingeladen. Es war eine moderne Inszenierung, bei der nichtsahnende Zuschauer auf die Bühne gezogen und zum Bestandteil der Aufführung wurden. Auch damals lief sie sofort knallrot an. Inga Zager verspürte eine geradezu panische Angst, als die Schauspieler durchs Parkett gingen, um Ausschau nach geeigneten Opfern zu halten. Ihr Herz raste. Mit beiden Händen am Stuhl festgekrallt, versuchte sie jeden Blickkontakt mit den Schauspielern zu vermeiden. So ähnlich mussten sich aus ihrer Sicht Geiseln bei einer Flugzeugentführung fühlen, wenn die Entführer den Gang entlang kamen, um den ersten Todeskandidaten auszusuchen. »Hallo«, Ich bin Jasmin Halabi. Wären Sie auch auf diesem Flug gewesen? Ingas Blick ging nach unten. Sie nickte unsicher. Dieser dämliche Vulkan, seufzte Jasmin. Ich muss dringend heute irgendwie noch nach Hause. Aber es gibt da vielleicht doch noch eine Möglichkeit, von hier wegzukommen. Wären Sie daran interessiert? Inga blickte scheu zu ihr auf und nickte erneut. Wunderbar, dann kommen Sie mit, Frau Zager. Inga Zager, antwortete sie stockend. Schüchtern hielt sie Jasmin die Hand entgegen. Es hätte nur noch gefehlt, dass sie einen Knicks vor dieser forschen Kleinfrau gemacht hätte. Wie kann ein so großer Mensch nur so furchtbar unsicher sein, dachte Jasmin bei sich und ergriff lächelnd ihre Hand. Menschen zusammenzuführen war Jasmin immer leicht gefallen. Und so, nach ein paar aufgekratzten Wortwechseln, befanden sich die vier gestrandeten Reisenden kurz darauf im Parkhaus des Flughafens und verstauten ihr Gepäck in einem dunkelblauen Kombi. Kleinschmidt hatte den Wagen auf seinen Namen ausgeliehen und da er seiner eigenen Aussage nach erstens ausgeschlafen und zweitens eine Nachteule war, setzte er sich ohne Umschweife ans Steuer. Der zweite dunkle Anzug, Matthias Sobiel, hatte beiden Frauen zwar den Beifahrersitz angeboten, aber Inga verzichtete mit dem Hinweis darauf, dass sie sich vermutlich nicht einmal selbst würde wachhalten können, geschweige denn den Fahrer, und Jasmin Halabi, insgeheim froh, nicht neben Kleinschmidt sitzen zu müssen, kürzte das Ganze augenzwinkernd ab. Jungs vorne, Mädchen hinten. Die unterschwellige Abneigung Lars Kleinschmidt gegenüber hatte sie das erste Mal am Counter des Autoverleihers verspürt. Hinter dem Tresen stand eine junge, nicht unattraktive, für Jasmins Empfinden jedoch viel zu stark geschminkte Frau, die mit Kleinschmidt die üblichen Formalitäten regelte. Ihre Lippen schienen aufgespritzt, der Ausschnitt der engen Bluse bot einen Panoramablick auf ihr Dekolleté. Ihr Haar war zu hell gefärbt und ihre Haut zu dunkel gebräunt. Am meisten störten Jasmin allerdings die zwei dunklen Linien, die sich anstelle der vom vielen Zupfen längst verschwundenen Augenbrauen über ihren kahlen Stirnbeinknochen spannten. Die Art und Weise, wie Kleinschmidt all diese kleinen Signale mit seinen Blicken aufsog, gepaart mit dem plötzlich veränderten Tonfall und diesem ständigen künstlichen Lachen, stieß Jasmin unangenehm auf. »Den Kugelschreiber können Sie übrigens gerne behalten. Geschenk des Hauses.« Sie zog das Wort »Geschenk« bewusst in die Länge. Ihre prallen Lippen formten dabei einen Schmollmund. Kleinschmidt hatte gerade unterschrieben und blickte sie lächelnd an. Er steckte den roten Kuli mit dem Logo des Autoverleihers in seine Hemdtasche. »Danke sehr, ich werde ihn immer an meinem Herzen tragen.« Für niemanden sichtbar, verdrehte Passenger 145 angewidert die Augen. Es ruckelte im Wagen. Die Straße war durch die von Traktoren aus den Feldern mitgeschleppte, lehmige Ackererde schmutzig und holprig. Aus einem leichten Dämmerzustand gerissen, öffnete Jasmin für einen kurzen Augenblick die Augen. Direkt vor ihr wischte eine Gestalt vorbei. Erschrocken zuckte sie zusammen. Jasmin hatte nichts Genaues erkennen können, dafür ging es zu schnell. Aber sie war sich sicher, jemanden gesehen zu haben. Ein Mann. Er stand auf dem Feld, ganz nah an der Straße, und hatte sie im Vorbeifahren angestarrt. Wusste gar nicht, dass das heute immer noch so gemacht wird. Kleinschmidt sprach leise, um die beiden Frauen nicht zu wecken. Das mit den Vogelscheuchen, meine ich. Sobiel nickte stumm und sah wieder in den Scheinwerferlichttunnel, der sich vor ihnen ausbreitete. Jasmin schloss beruhigt die Augen und versuchte, in den Halbschlaf zurückzufinden. Seit sie von der Talsperre losgefahren waren, hatte sich ihr Zustand deutlich aufgehellt. Und das trotz der ausgelassenen Tablettendosis. Vielleicht war auch alles nur so halb so wild und sie hatte das Schlimmste bereits überstanden. Vorhin, oben auf der Staumauer. Am besten wäre es, jetzt einfach einzuschlafen. Wenn sie wieder aufwachen würde, wären sie bereits so gut wie zu Hause und sie hätte es gepackt. Jasmin erinnerte sich an den Yoga-Unterricht bei Beate und versuchte sich zu entspannen, so wie sie es dort gelernt hatte. Sie atmete tief durch die Nase ein, beim Ausatmen lauschte sie dem sanften Rauschen ihres langsam ausströmenden Atems. Dann gab es einen dumpfen Knall. Ein zeitgleiches Krachen und Klatschen. Irgendetwas musste mit voller Wucht gegen die Windschutzscheibe geprallt sein. Ein Einschlag, gefolgt von einem Rumpeln direkt über ihren Köpfen. Kleinschmidt bremste scharf ab. Sobiel schreckte auf. Vor ihnen war nichts zu sehen. Er blickte in den Seitenspiegel. Vielleicht 10 Meter hinter ihnen lag etwas auf der Straße, das aussah wie ein großes graues Bündel. Was zum Henker war das? Kleinschmidt starrte auf den handtellergroßen, kreisförmigen Sprung in der Windschutzscheibe. Sobil wandte den Blick für einen Augenblick wieder nach vorn. Da liegt irgendwas hinter uns auf der Straße. Kleinschmidt drehte sich um und blickte durch die Heckscheibe. Wo denn? Ich sehe nichts. Sobil sah zurück in den Seitenspiegel. Das graue Bündel war nicht mehr da. Doch ein paar Schritte weiter entfernt sah irgendetwas sich bewegen. Möglicherweise ein Wildschwein oder ein Reh. Vielleicht sogar ein Mensch, der sich auf allen Vieren davonschleppte? Was auch immer es gewesen war, nur ein Wimpernschlag später war es bereits in dem angrenzenden Maisfeld verschwunden. Da war was. Ich hab was gesehen. Es ist ins Feld hineingelaufen. Kleinschmidt schien den ersten Schreck bereits überwunden zu haben. Was denn? Ein Hase? Sobil drehte sich aufgeregt zu ihm. Nein, viel größer. Mindestens ein Wildschwein oder sowas. Vielleicht war es auch ein Mensch, schwer zu sagen. Es ging alles so schnell. Kleinschmidt reagierte gereizt. Blödsinn. Ein Mensch. Mitten in der Nacht. Auf dieser Straße? Und warum sollte der weglaufen? Das war ein Hase. Sobil seufzte mit einem Blick auf den Sprung in die Windschutzscheibe. Ein fliegender Hase. Damit war es mit dem vorübergehenden Waffenstillstand zwischen den beiden vorbei. Die Viecher können ziemlich gut springen. Schon mal davon gehört? Oder es war eine Krähe. Klar, das wird's gewesen sein. Deswegen haben die auch überall hier diese Vogelscheuchen. Jasper wieder hellwach. Was ist denn passiert? Sobil kam Kleinschmidt zuvor. Wir haben irgendetwas überfahren und wir wissen nicht was. Jasmin starrte ihn ungläubig an. Und warum steigen sie da nicht einfach aus und sehen nach? Kleinschmidt seufzte. Kopfschüttelnd öffnete er die Fahrertür und stieg aus. Sobil und Jasmin folgten ihm. Nur Inga lehnte wie narkotisiert mit geschlossenen Augen und offenem Mund an ihrer Fensterscheibe und träumte. Weder der krachend laute Schlag auf die Windschutzscheibe noch die Vollbremsung hatten sie wecken können. Genau hier hat's gelegen. Sobil deutete auf eine Stelle am Straßenrand. Der Mond war für einen Augenblick hinter einer dichten Wolke verschwunden. Es war stockfinster und auf dem schmutzigen Asphalt war kaum etwas zu erkennen. Kleinschmidt schüttelte genervt den Kopf. Von mir aus und jetzt ist es weg. Können wir dann endlich weiter? Jasmin hatte sich hingehockt und betastete mit dem Zeigefinger die Straßenoberfläche. Langsam, ohne den Blick von ihrer Fingerspitze abzuwenden, stand sie nun auf und sprach zu sich selbst. Blut. Kleinschmidt verdrehte die Augen. Oh, klar ist das Blut. Uns ist ja auch eine Krähe gegen die Windschutzscheibe gedonnert. Sollen wir jetzt vielleicht auch noch mitten in der Nacht nach dem verdammten Viech suchen oder was? Sobil blickte Kleinschmidt direkt in die Augen. Entschuldigen Sie mal, aber wir haben etwas überfahren. Und nur, dass es auch gleich mal klargestellt ist. Niemand gibt Ihnen irgendeine Schuld daran, nur weil Sie zufälligerweise gerade am Lenkrad saßen. Das war ein unvorhersehbarer Unfall, der jedem von uns hätte passieren können. Aber wir haben nun mal etwas überfahren, und zwar etwas ziemlich Großes. Ich hab's doch gesehen. Das war kein Hase und auch keine Krähe. Eher ein Wildschwein oder ein Reh, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht möglicherweise liegt da irgendwo in diesem Feld ein Mensch, jemand, der verletzt ist und der unsere Hilfe braucht. Kleinschmidt hatte genug gehört. Er trat bis auf wenige Zentimeter an Sobil heran. Ach, und warum ist hier jemand dann weggerannt, wenn er so dringend Hilfe braucht? Und warum machen Sie jetzt hier auf einmal einen auf Zivilcourage? Vorhin, als uns dieser Kerl bedroht hat, haben Sie im Gegensatz zu allen anderen ja leider kein einziges Wort rausbekommen. Geschweige denn auch nur einen Finger krumm gemacht. Also quatschen Sie jetzt hier bitte nicht so gönnerhaft rum, von wegen niemand gibt Ihnen irgendeine Schuld. Mutig sein, vor allem wenn es nichts kostet, daran sind Sie wohl groß. Ich kann mir jedenfalls keinen einzigen Punkt in Flensburg mehr leisten, dann bin ich meinen Lappen los. Und im Gegensatz zu Ihnen bin ich beruflich darauf angewiesen. Genau darum werde ich hier auch nicht weiter meine Zeit verschwenden, schon gar nicht wegen einer beschissenen Krähe. Und erst recht nicht wegen irgendeinem dämlichen Wildschwein. Davon gibt's inzwischen nämlich auch viel zu viele, nur falls Sie das auch nicht mitbekommen haben. Sobil schwieg betreten. Zum ersten Mal hatte Kleinschmidt ihn erwischt. Und zwar voll. Mit diplomatischem Geschick versuchte Jasmin die Wogen nun wieder etwas zu glätten. Es ist spät. Wir sind alle müde und wollen endlich nach Hause. Für heute ist, glaube ich, mehr als genug passiert. Ich denke, Sie haben beide irgendwie recht. Aber was können wir jetzt hier draußen in der Dunkelheit schon groß ausrichten? Jasmin blickte sich um und ließ ihre Worte auf die beiden Männer wirken. Dann fiel ihr noch etwas ein. Außerdem sollten wir Frau Zager dabei auch nicht vergessen. Die muss morgen früh pünktlich bei ihrer Beerdigung sein. Also komm, fahren wir besser weiter. Sie ließ die beiden stehen und ging zurück zum Auto. Sobel wollte etwas sagen, brachte aber kein Wort heraus. So ging das einen quälenden Moment lang. Schließlich beendete Kleinschmidt die Stille. Ich gehe noch mal kurz pinkeln. Er lief ein paar Schritte in das Maisfeld. Sobel ging zum Wagen zurück. Auf der Rückbank tippte Jasmin auf ihrem Smartphone herum. Ist offensichtlich das letzte Funkloch in ganz Europa. Oder doch ihre Magnetfelder da oben, seufzte sie. Nichts wie weg hier. Aus dem Radio quoll monotones Rauschen. Sobel flüsterte ein Okay vor sich hin. Inga Zager schlief weiterhin wie ein Stein. Mein Gott, wo bleibt der Kerl nur so lange? Jasmin stieg entnervt aus und sah sich um. Es war noch immer mild. Der Wind raschelte sanft durch den hochgewachsenen Mais. Dort, wo die Kolben aus ihrem grünen Kokon herausblitzten, waren sie gelb und prall. Die Ernte musste unmittelbar bevorstehen. Herr Kleinschmidt, wir wollen weiter. Herr Kleinschmidt, hallo. Sie rief ins Feld hinein. Nichts, keine Antwort. Inzwischen war Sobel ebenfalls ausgestiegen. Er stellte sich neben sie, gähnte und reckte sich. Kaum zu fassen. Jasmin antwortete, ohne den Blick auch nur für eine Sekunde von dem Feld abzuwenden. Ja, wie vom Erdboden verschluckt. Sobel kratzte sich nachdenklich am Kinn. Naja, ich würde eher sagen, wie falsch belichtet. Hä? Was meinen Sie damit? Na, wie das alles hier aussieht. Kennen Sie von früher noch Viewmaster? Die Dinger sahen so ähnlich aus wie Ferngläser, nur dass man da diese runden Scheiben mit den kleinen Bildern reingesteckt hat. Und dann konnte man sich alles dreidimensional ansehen. Es waren tolle Geräte. Jasmin sah ihn ungläubig an. Runde Scheiben? Bilder? Sobel schien die Frage überhört zu haben. Da gab es wirklich alles Mögliche. Das Matterhorn, New York, Tiere in der Arktis, Olympische Spiele. Jetzt erst bemerkte er ihren irritierten Gesichtsausdruck. Wovon haben Sie denn geredet? Jasmin seufzte. Verdammt nochmal, von Herrn Kleinschmidt natürlich. Was dachten Sie denn? Sie blickte sich um. Was ist denn das da drüben? Ein paar Meter weiter, am Rand des Felds, stand ein gelbes Schild. Der Mond schien hell genug, man konnte ohne Schwierigkeit lesen, was darauf stand. Testanbaugelände, CEASMART 109, betreten verboten. CEASMART? Haben Sie eine Ahnung, was das sein soll? Fragte Jasmin. Sobel überlegte einen Augenblick. Ist bestimmt eine von diesen neuen genoptimierten Züchtungen. Wahrscheinlich so eine Biomasse-Sorte zur Energiegewinnung oder um Kunststoffe daraus zu machen. Vielleicht auch einfach nur zu Forschungszwecken, was weiß ich. Jasmin neigte ihren Kopf leicht zur Seite. Forschung? Na, hoffentlich werden die Ergebnisse durch Herrn Kleinschmidts Pipi nicht verfälscht. Mein Gott, wo steckt der Kerl bloß? Sie rief erneut nach ihm, lauter als zuvor und ungehalten. Herr Kleinschmidt! Die beiden starrten auf die sich endlos ausbreitende Fläche und warteten auf irgendeine Antwort. Nichts. Schon wahnsinnig groß, diese Felder am Osten. Er sah zu ihr rüber. Sagen Sie, was machen Sie denn da? Jasmin zog ihre hohen Schuhe aus und stellte sie nebeneinander unter das Schild. Mir reicht's. Kommen Sie, wir gehen den jetzt suchen. Sobel musste an einen Artikel denken, der ihm letztens in die Hände geraten war. Darin ging es um das sogenannte Action Bias. Er hatte den Artikel aufgrund seiner Überschrift irrtümlich zu lesen begann. Bias bzw. Bias ist auch ein Begriff aus der Neuroinformatik und bezeichnet dort ein künstliches Neuron. In diesem Fall war mit Bias allerdings das englische Wort für Neigung und in Verbindung mit dem vorangestellten Begriff Action ein Phänomen aus der Verhaltensforschung gemeint. Demnach tendierten die meisten Menschen in unklaren oder riskanten Situationen eher zu wildem Aktionismus als zu Passivität. Obwohl im Nachhinein betrachtet, Abwarten meistens die bessere Alternative gewesen wäre. Schnelle Entscheidungen treffen und auf Zustände, die uns unbehaglich oder bedrohlich vorkommen, durch aktives Handeln zu reagieren, gab den Menschen das trügerische Gefühl, jede Situation beherrschen oder zumindest mitgestalten zu können. Selbst dann, wenn sie objektiv betrachtet überhaupt keinen Einfluss auf das Geschehen besaßen. Der Action Bias war ein Verhaltensrelikt aus der Steinzeit. Stark verkürzt ausgedrückt, Bei Gefahr nichts wie rauf auf den Baum. Sobil zuckte mit den Schultern und folgte Jasmin ins Feld. Der Boden war staubig und knüppelhart. Seite an Seite nur durch ein Spalier von dicht belaubten, regelmäßig gepflanzten Stängeln voneinander getrennt, marschierten sie abwechselnd nach Kleinschmidt rufend los. Die Blätter der Pflanzen raschelten dabei so laut, dass sie Schwierigkeiten hatten, die Rufe des anderen zu hören. Sobils zwischenzeitliche Müdigkeit war verflogen. Sein Abenteuer ging weiter. Im Augenblick fühlte er sich wie ein amerikanischer Soldat an der Spitze eines Stoßtrupps, der in einem Vietnamkriegsfilm gerade den nächtlichen Dschungel durchstreifte. Nach gut 100 Schritten blieb Jasmin stehen. Sobil stoppte ebenfalls und bog zwei Stauden auseinander, so dass sie einander sehen konnten. Er deutete mit dem Kopf in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Vielleicht ist er inzwischen längst wieder beim Auto. Jasmin sah sich um. Nichts außer Blättern, Stängeln und Halmen. Selbst wenn sie ihre hohen Schuhe anbehalten hätte, dürfte immer noch gut einen Meter fehlen, um das Feld zu überblicken. Sie nickte resigniert und beide machten sich auf den Weg zurück, schweigend, verwirrt und müde. So liefen sie eine ganze Weile, ohne dabei jedoch die Straße zu erreichen. Schließlich blieben sie stehen. Jasmin begann erneut in alle Richtungen laut zu rufen. »Hallo? Frau Zager? Herr Kleinschmidt? Hört uns irgendwer?« Keine Antwort. Nur das stete, monotone Rascheln der Pflanzen im Wind. Bisher war Jasmin viel zu gereizt gewesen, um so etwas wie Furcht zu verspüren. Damit war es nach dem letzten, im Nichts verpufften Ruf vorbei.
Ja, danke schön, Frank. Das Buch können Sie hier erwerben und auch vom Auto natürlich signieren lassen. Danke schön fürs Zuhören.
Danke schön. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.